Herzlich willkommen zu dieser Folge vom «Mach dein Ding» Podcast. Meine heutige Interviewpartnerin ist Yasemin Taris. Sie ist Co-Gründerin von Flowit. Das ist ein AI für Personalentwicklung und Mitarbeiterbindung. Was das genau heisst, erzählt sie nachher gerade selber. Um ein bisschen Idee haben, wie gross das Unternehmen ist. Ihr habt aktuell 38 Mitarbeitende. Letztes Jahr im Sommer eine Seed-Runde gemacht, wo ihr 4 Millionen graced habt. Und ihr seid langsam aber sicher eine Finanzierungsrunde am Planen. Und euer Tool wird täglich von 30'000 Nutzerinnen und Nutzer gebraucht. Also doch schon einiges erreicht. Ich freue mich mega auf das Gespräch. Herzlich willkommen zum «Mach dein Ding» Podcast. Der Podcast für Schweizer Unternehmerinnen und Unternehmer. Die Podcast-Folge wird unterstützt von der Knusser Hyperspace GmbH. Bei Matthias Knusser kommst du alles aus einer Hand über. Webseite, Fotografie, Text, Social Media, Design. Sein Angebot ist genial, weil er geht komplett ins Risiko. Du zahlst einen monatlichen Betrag, je nach vereinbarter Leistung, ohne Mindestlaufzeit und jederzeit kündbar. Er geht mit seiner Arbeit in die volle Vorleistung. Das Beste, als Hörerin vom «Mach dein Ding» Podcast kommst du eine komplett kostenlose Potenzialanalyse von deiner Webseite und Social Media Kanal über. Du bekommst das Ergebnis transparent, auch wenn du kein Abo bei Knusser Hyperspace abschliessest. Für mich ein absoluter No-Brainer. Du kannst nur gewinnen. Also schreib jetzt dein Mail an m@knusser.ch.
Hoi, Yasemin, schön, wie schau ich geht's?
Hallo, freut mich auch. Ja, sehr gut. Freue mich aufs Gespräch.
Hey, erzähl schnell, was genau macht ihr? Eben, ich habe gesagt, ein AI für Personalentwicklung und Mitarbeiterbindung. Was bedeutet das?
Ja, ganz genau. Es ist ein Tool für Personalentwicklung und Mitarbeiterbindung. Es ist wie so ein AI-Coach, der Themen wie Mitarbeitergespräche, Pulsbefragungen, ein bisschen anders aufgleist in Organisationen. Und das besonders für Non-Desktop-Mitarbeitende, also Mitarbeitende, die nicht den ganzen Tag am Desktop arbeiten, wie zum Beispiel Pflegefachpersonen oder Reinigungsfachleute, Köchinnen im Restaurant. Da geht es so darum, Sachen wie Mitarbeitergesprächsvorbereitung anders zu gestalten. Nicht das Gespräch selber, das dann mit der AI stattfindet, das ist immer noch Mensch zu Mensch, aber die Vorbereitung aufs Gespräch zu begleiten mit der richtigen Vorbereitung und Reflexionsfragen, sowohl für die Vorgesetzten wie für die Mitarbeitenden und auch in der Nachbereitung, dass die Coaches wieder unterstützen und fragen dann, wie setzt du dir deine Ziele, was willst du beruflich noch erreichen, wie fühlst du dich in gewissen Momenten und wie so ein bisschen die psychologischen Konzepte verankert. Und bei der Pulsbefragung zum Beispiel, dass der KI-Bot wie Fragen stellt und wie eine Konversation hineingeht, die 140 verschiedenen Sprachen und die Daten dann wieder in Echtzeit psychologisch auswerten.
Und das führt jetzt zu was? Also warum sollte ich das als Unternehmen brauchen? Was ist der Mehrwert für mich?
Ja, der Mehrwert ist ganz klar, oder im HR-Bereich wird bisher sehr fest mit dem Bauchgefühl geschafft. Also man sagt wie so, ich habe das Bauchgefühl, dass meine 200 Mitarbeitenden so und so geht und weiss eigentlich gar nicht genau, was Themen sind, die ich weiterentwickeln sollte in der Organisation. Oft ist es auch aus dem HR heraus so, dass die Geschäftsleitungssitzungen kommen und sagen, ich will das Budget für etwas, aber das nicht strategisch begründet. Und dann die Budget nicht überkommen oder nicht ernst genommen werden als strategische Partner im Unternehmen. Und das verändert sich, wenn man anfängt mit Daten zu arbeiten, mit Fakten zu arbeiten, qualitative Daten oder es sind Textdaten und schaut, wo ist in der Organisation wirklich etwas, was man verändern könnte. Wo sind unsere Kompetenzen und wie entwickeln wir die Menschen in der Organisation wirklich weiter, so dass wir gemeinsam erfolgreich sind? Das hilft sowohl am Mensch selber, wo dann wie sich wohler fühlen kann in seiner Arbeit und Unterstützung bekommt, dort, wo es braucht, aber auch am Unternehmen, wo die strategischen Ziele wie besser erreicht und auch den Mitarbeiter besser kann das Umfeld bieten, damit sie wachsen und sich entfalten können.
Also du hast gesagt, eben, eigentlich sind es qualitative Daten und wenn jetzt, du hast das Beispiel gemacht, 200 Mitarbeitende, wie komme ich denn die Daten über? Also werden die dann irgendwie aufbereitet und ich komme die schon bündelt über und ihr analysiert quasi das Ganze und ich komme jetzt ein auswärtiges Dashboard wie auch immer über oder? Weißt du, wie funktioniert das nachher?
Ja, das
wie arbeiten wir mit dem?
Das ist genau der Vorteil. Also wir haben wie so zwei Sachen. Wir haben Chatbots, die fragen dich Fragen, zum Beispiel zum jetzt das Pulsbefragungsbeispiel aufnehmen. Wie geht es dir bei der Arbeit? Wie fühlst du dich verbunden mit dem Unternehmen? Und das auf eine psychologisch sinnvolle Art. Also die fragen nicht einfach, bist du zufrieden oder unzufrieden, sondern welche Form von Zufriedenheit liegt vor? Bist du eher resigniert? Oder hast du das Gefühl, du willst konstruktiv etwas verändern, bist aber unzufrieden, was sehr positiv ist für die Organisation. Also Unzufriedenheit ist nicht immer etwas Schlechtes. Und sammle die Daten, wie ein psychologisches Interview führen. Also musst du dir das vorstellen, die fragen dann auf Portugiesisch, auf Spanisch, auf Türkisch, auf Deutsch die Fragen. Und in Echtzeit im Hintergrund werden die Daten gesammelt, vernetzt und in Dashboards dargestellt. Und in diesen Dashboards sieht man, was haben die Leute besonders häufig genannt, mit negativen, mit positiven Emotionen, wie hängen die Themen zusammen, die befragt worden sind, wo sollten wir in der Organisation anschauen, und die KI macht sogar schon in den Dashboards einen Vorschlag, wie man sich könnte verbessern könnte oder was man könnte machen, um eine bessere Organisation zu werden, um ein Team besser zu unterstützen, und das alles anonymisiert. Also die Daten von den Mitarbeitenden fließen nicht mit dem Namen in die Dashboards hinein, sondern einfach, wenn es mindestens 5 Leute hat, die mitgemacht haben in einem Team, dann aggregiert, sodass nicht mehr nachvollziehbar ist, wer hat was gesagt, aber was sind Themen in unserem Team und wo können wir uns wie entwickeln. Und das sind wie Coaching-Elemente für die Vorgesetzten, die sie bekommen, aber auch für das Unternehmen selber, wo könnte man psychologisch ansetzen.
Und ab welcher Firmengröße würdest du jetzt sagen, macht euch die Dienstleistung Sinn oder bietet ihr es überhaupt an?
Sinn macht es etwa ab 100 Mitarbeitenden. Ich würde es jetzt nicht machen mit 10 Mitarbeitenden. Wir machen es zum Teil auch schon bei 50 Mitarbeitenden, wo die Anzahl Mitarbeitenden wachsen ist. Also Startups, die in einer Wachstumsphase sind beispielsweise, die jetzt gerade mit diesen Themen anfangen zu arbeiten. Bei 10 Mitarbeitenden empfehle ich, mit den Leuten zu reden, in Kontakt zu sein und die Themen anders abzuholen als jetzt so. Macht auch nicht so Sinn, in der Datenauswertung da wirklich schon mit diesen Chatbots und in dieser Art zu arbeiten. Aber so ab 50 Mitarbeitern kann es sinnvoll werden, wenn man sich auch in einer Wachstumsphase sich befindet. Wir brauchen es bei Flowit selber auch. Das ist auch für uns sehr sinnvoll und wertvoll, gerade in dieser Wachstumsphase, wo wir jetzt drinnen sind. Wir haben es mit 10 Leuten sicher noch nicht gebraucht, jetzt, wo wir langsam Richtung 40 wachsen. Wird es immer wichtiger. Genau. Richtwert über 100 Mitarbeitende. Das ist sehr sinnvoll. Genau.
Und wie funktioniert denn das? Eben, ich habe in der Einleitung gesagt, etwa 30'000 tägliche Nutzerinnen und Nutzer. Also gibt es denn da einen fixen Termin, wo Mitarbeitende dann dazu gezwungen werden, mit dem Tool zu interagieren? Ist das völlig freiwillig? Wie oft passiert das? Wie läuft das ab?
Also es ist in der Regel freiwillig, oder wir schätzen es am meisten, wenn es freiwillig gemacht wird. Also wie so eine Interaktion ist, wo du dir musst vorstellen, du nutzt zum Beispiel Teams und da kommst du wie so einen Chat über. ChatGPT kennt jetzt jeder, der ein paar Fragen stellt, die du kannst beantworten. Natürlich freiwillig, das ist nicht ein Muss. Die Fragen sind meistens so gestellt, dass die Leute sehr gerne mitmachen, gerade Non-Desktop-Mitarbeitende, weil sie oft gar nicht gefragt werden zu diesen Themen oder es vorher nicht verstanden haben, auch sprachlich nicht verstanden haben und es wie schön finden, dass sie sich mal an diesen Themen können beteiligen können. Oder das ist wie für sie das erste Mal, während dann bei uns oder in unserem Desktop-Job, dass wir werden ja fast ein bisschen zu viel befragt und weniger ist mehr in dem Moment. Und dann beantworte ich die Fragen und die Fragen, die werden dann schon mit gewissen Regeln im Hintergrund verschickt, aber nicht im Sinn von vorgehen einmal im Jahr, sondern oft so, dass dann mehrmals im Jahr stattfindet, also so ein bisschen mehr so pulsbefragungsmässig und aufbauend auf den Daten, die wir schon haben. Das heisst, du kommst nicht immer die gleichen Fragen über und nur gewisse Leute gewisse Fragen. Also es ist so ein bisschen individualisierter und nicht mehr ganz so Kreuzli-Listen, wo man abhakt und nachher irgendwelche Statistiken überkommt. Genau.
Aber automatisiert, individualisiert. Mega spannend. Und eben, warum der Fokus auf die Non-Desktop-Branchen oder Mitarbeitenden? Also das sind zum Beispiel, ich nehme jetzt ein Bauunternehmen.
Ja,
zum Beispiel. Die Leute arbeiten auf dem Bau, die haben ja keinen PC, aber jeder hat ein Handy und dann mache ich das über mein Handy.
Genau. Der Fokus, also die werden oft nicht berücksichtigt bei diesen Themen der bei diesen Themen, aber es ist vor allem auch unsere Entstehungsgeschichte. Also wir sind entstanden, Floyd ist entstanden im Familienunternehmen von meinem Mann. Und dort arbeiten vor allem Non-Desktop-Mitarbeitende. Und er ist auf mich zugekommen. Ich bin Psychologin, Arbeits- und Organisationspsychologin und habe zu diesen Themen geforscht, auch an der Uni und unterrichtet. Und er hat dann gefunden, hey, die Mitarbeitergespräche in meinem Unternehmen, die funktionieren so nicht mehr. Mir stinkt, dass die Kreuzli-Liste mache. Ich will den Leuten auf Augenhöhe begegnen. Ich will die Gespräche machen, sie sind immer wichtig, aber nicht mit Kreuzli-Liste. Er empfindet das nicht als wertschätzend. Ob es da nicht eine andere Möglichkeit gäbe, wie man das strukturiert, aber trotzdem ein bisschen menschlicher könnte gestalten, sodass es wirklich sinnvoll wird. Und hat mich dann ins Unternehmen geholt, um das zu machen mit unseren eigenen Mitarbeitenden in unserem eigenen Unternehmen. Und das sind Non-Desktop-Mitarbeitende gewesen. Und dann sind immer mehr Unternehmen auf uns zugekommen und haben gefragt, können wir das Tool nicht auch nutzen? Es klingt toll, es funktioniert bei uns sehr gut und so ist Floyd entstanden. Also aus einem eigenen Painpoint raus, nicht weil wir angesessen sind und gefunden haben, wir sind jetzt coole Start-up-Gründer und machen mal ein Start-up, sondern wir haben schon als Unternehmen einen Painpoint gehabt und haben gefunden, hey, den wollen wir gerne lösen. Ja, und dann ist das immer mehr gewachsen und so ist dann Floyd recht natürlich in der ersten Zeit auch entstanden. Darum Non-Desktop, Mitarbeitende aufgrund von unserer Ursprungsgeschichte und einen starken Fokus schon dort gehabt.
Und warum ist es dann, wenn es so natürlich gewachsen ist eigentlich, warum ist es mittlerweile so ein eben VC-funded Startup? Also wann ist dann der Zeitpunkt gewesen, wo ihr gesagt habt, wir wollen jetzt nicht einfach weiter organisch wachsen und die Unternehmen kommen auf uns zu, sondern wir wollen jetzt hier mehr und grösser denken und Geld reinholen, zum Wachsen.
Also wir haben ja schon das KMU, das habe ich vorher erwähnt, wo organisch gewachsen ist, wo sehr viel Gewinn abwirft, wo eher so ein bisschen die natürliche Struktur hat, die organische Struktur. Und bei Flowit geht es um Technologie, es geht um künstliche Intelligenz, um Forschung. Also es geht darum, Mathematik und Psychologie zu vereinen. Wir müssen sehr schnell sein, auch international sehr schnell. Es kommen immer mehr Tools auf den Markt parallel und da sind wir in der Schweiz nicht allein unterwegs, wie es in unserem KMU, das sehr schweizerisch geprägt ist, sondern da passiert international einfach auch gerade sehr viel. Und uns ist immer mehr bewusst worden, wenn wir wirklich mithalten wollen, technologisch, dann brauchen wir externes Geld. Wir sind 3 Jahre bootstrapped gewesen und sehr gut gewachsen und wir wären auch weiterhin bootstrapped gewachsen und wären wahrscheinlich ein KMU geblieben in der Schweiz, wo wir dort hätten weiter wachsen können. Haben aber gemerkt, wir wollen technologisch noch einen Schritt weiter denken, wir wollen mehr Forschung machen, wir wollen internationalisieren und für diesen Schritt haben wir erstens mal das Know-how gebraucht von den VCs und andererseits eben auch das Geld, um genau in die Technologie zu investieren.
Jetzt bist du leider in dieser Start-up-Welt, wo es dann eben genau um das geht, um Geld einsammeln und gross denken und mehr wachsen, als Frau in der Minderheit.
Ja, das ist so.
Und häufig sind es ja sonst dann Frauen, wenn sie ihr eigenes Ding machen, wo eher so ein bisschen etwas Kleineres machen. Wie fühlst du dich in dieser Welt? Warum machst du es trotzdem? Warum denkst du so gross? Was sind deine Erfahrungen gewesen?
Ich fühle mich nicht immer gut in dieser Welt. Und da bin ich ganz ehrlich. Als ich das erste Mal an eine Start-up-Messe gegangen bin, an der Uni St. Gallen war das, mit Einhörner und grossen Show auf der Bühne, habe ich mich nicht gut gefühlt. Ich habe mich recht fehl am Platz gefühlt. Das ist nicht meine Art. Vielleicht als Schweizerin oder wenn ich die Events wahrgenommen habe, es war mir alles so ein bisschen zu künstlerisch und so oberflächlich. Ich bin jemand, der mega gerne tiefgründige Gespräche führt. Ich habe einen mega starken Bezug zu Wissenschaftlern, jetzt auch hier im Ausland, wo ich bin, treffe ich die ganze Zeit. Wissenschaftler, die in Tiefe forschen in diesen Themen und das gefällt mir. So habe ich mich natürlich mit dieser sehr oberflächlichen, schnellen Welt nicht immer ganz wohl gefühlt. Ich habe aber gelernt, dass beides geht. Also, dass ein grosses Denken und Geld einsammeln kann dazu führen, die tiefen Gedanken und die Themen, die wir leben wollen, auch umzusetzen. Und ich arbeite recht visionstrieben. Nicht unbedingt, bei mir ist jetzt nicht unbedingt nur so gewesen, dass ich dachte, wow, man macht einen grossen Exit und dann kommt, weiss ich, was für Geld rein, sondern ich habe recht starke Vision, wo wir hinwollen mit dem Produkt. Und das führt dazu, dass ich mich immer wieder mit der Vision verbinde, mit gewissen Leuten im Team verbinde, wo ich es mega cool finde, wie sie wachsen, wie sie mitprägen und so mich auch immer wieder selber motivieren kann. weiterzumachen. Mhm. Ist aber nicht so, dass ich jeden Tag aufstehe und finde, ich bin in einer mega tollen Welt und ich finde alles, was ich mache, auch toll. Also da würde ich dich und alle anderen auch anlügen. Und ich glaube, das wäre auch nicht fair, das so zu behaupten, gegenüber anderen, wo im Gleichen, sich im Gleichen befinden wie ich und genau wissen, was es heisst. Also es ist nicht jeden Tag immer lässig, es ist ein enormer Druck. Man muss manchmal Entscheidungen treffen, die überhaupt nicht dem entsprechen, was man eigentlich ist oder was man vertritt. Und gleichzeitig denke ich auch immer wieder, hey, und genau darum bleibe ich jetzt drin. Und genau darum ziehe ich es durch mit diesen Werten, die ich immer noch in mir drin habe und versuche das Beste rauszuholen, so dass vielleicht auch andere Rollenmodelle entstehen in dieser Start-up-Welt und man zeigen kann, dass man auch anders erfolgreich sein kann. Genau.
Ich wollte eigentlich nicht auf dem Geschlechtermodell rumhacken und gleich haben viele Frauen ja eben Angst vor dieser Welt auch. Mhm. Oder nicht ernst genommen zu werden, dumme Sprüche sich anzuhören. Und ich weiss nicht, wie es ist. Ich bin weder in dieser Start-up-Welt unterwegs, noch bin ich eine Frau. Darum erzähl du mal, wie ist es? Mit was muss man vielleicht zurechtkommen? Oder was braucht es für Eigenschaften, dass man dort zurechtkommt?
Hey, ich bin mir gar nicht so sicher, ob das wirklich so ein Geschlechterding ist. Also ob es Mann-Frau ist oder einfach auch Persönlichkeit per se. Ich kenne auch Männer, die wahrscheinlich Mühe hätten in dieser Welt. Man muss mit vielem klarkommen. Man muss mit vielem klarkommen. Also man muss damit klarkommen, dass immer bewertet wird, was man macht. Also es finden nicht alle toll, wenn man mit Technologie arbeitet und wie man mit Technologie arbeitet. Es macht sich sehr viele Menschen ein Bild von dir oder ein Bild davon, wie du wachst. Ich glaube, wir haben auch so ein bisschen in der Schweiz ist sehr ausprägt, dass ich manchmal das Gefühl habe, die Leute wollen hören, es funktioniert etwas nicht. Oder du wirst dann wie gefragt, ist es wirklich noch erfolgreich? Sind wir wirklich noch gut unterwegs? Und haben wir jetzt genug Umsatz? Aber es ist immer so ein bisschen ein Unterton auch im Fragen drin. Das heisst, man muss mega fest bei sich sein, mega zentriert und wissen, was man macht und für was man es macht und sich immer wieder am Positiven zuwenden und dort dann auch Kraft holen. Das ist ganz wichtig. Ich bin eher eine unsichere Person, auch wenn ich sehr sicher wirke oft. Also für mich ist es auch ganz wichtig, dass ich ein Umfeld habe, das mich stärkt. Ich habe eine sehr gute und stabile Beziehung zu meinem Mann. Genauso habe ich sehr tolle Co-Gründer, die alles Männer sind, in meinem Fall jetzt, wo mir auch sehr viel Kraft und sehr viel Inspiration geben. Das heisst immer wieder, wenn ich ins Zweifeln komme, habe ich sehr ein gutes Umfeld, wo mich sehr, sehr stärkt und wir finden, hey, wir machen weiter, das sind deine Stärken, dort schauen wir zusammen an. Das hilft sicher auch sehr stark. Und ich habe jetzt nicht unbedingt mit den Männern in meinem Umfeld, und das sind hauptsächlich Männer, sowohl auf Investorenseite wie Founderseite, jetzt wirklich in diesem Tech-Scale-Up-Umfeld, wie jetzt auch bei der Gründerseite. Mit den Männern in meinem Umfeld mache ich sehr gute Erfahrungen, dass man gewisse Sachen muss aushalten und nachher aber sehr gestärkt und gut zusammen kann weitergehen. Von dem her sind meine Erfahrungen jetzt nicht per se schlecht gewesen als Frau, aber ich spüre es natürlich manchmal schon. Also ich spüre manchmal schon, dass meine Art speziell ist, an irgendeinem C-Level-Event in der Tech-Branche von den Investoren, dass mir gesagt wird, du kannst ja keine gute Mutter sein und gleichzeitig eine gute Tech-Founderin sein. Wie willst du denn das schaffen? Das eine wirst du vernachlässigen, während dann meinem Mann so Sachen gar nicht gesagt werden oder er kommt das nie zu hören, obwohl er auch als Unternehmer tätig ist. Und das Wichtige ist, oder das Wichtigste für mich ist einfach so, ganz fest bei sich zu sein, zu glauben, was man selber macht und gar nicht mehr zu fest zu hören oder gar nicht zu fest zu hören, was sagt das Umfeld. Und dann kann man recht klar seinen Weg gehen. Gross denken würde vielen Frauen manchmal gut tun. Es braucht mehr Frauen und mehr weibliche Energie in dieser Welt, wo ich mich sehr darüber freue. Also jede Frau, die sagt, sie will gerne gründen, Und Kontakt mit mir aufnimmt und fragt, wie es ist, da unterstütze ich immer mega gerne. Und das ist auch etwas, was ich mit Zukunft sehr, sehr gerne würde machen.
Wenn jetzt gerade jemand zulässt, wo kann man dich kontaktieren?
Am besten über LinkedIn schnell anschreiben und dann schaue ich, ob wir Zeit für einen Austausch finden und was gerade Themen sind in der Gründungsphase, wo man gerne darüber reden würde. Aber da unterstütze ich gerne auch Frauen, die an sich zweifeln und den Weg gerade am Suchen sind, hey, wie komme ich in die Welt rein? Bin ich dann noch eine gute Mutter? Kann ich das alles unter einen Hut bringen? Ja, Genau, so die Fragen, die dann auftauchen bei Frauen ein bisschen mehr als bei Männern oft. Genau.
Perfekt. LinkedIn-Profil ist natürlich verlinkt in den Shownotes oder wer es als Video schaut. Unterhalb vom Video. Mega spannend. Du hockst im Moment in Toronto.
Hey, ja, im Gästezimmer. Meine Kinder rennen draußen rum. Also ich gebe mir genau. Ich sitze im Gästezimmer in Toronto.
Genau. Weißt du, das passiert bei mir auch, weil ich mache meinen Podcast auch im Homeoffice und zwischen dir gehen sie hinten dran. Genau. Auch Schreien von dem her.
Ist das so nicht? Doch genau.
Eben sie. Ja. Ja, perfekt. Was machst du in Toronto? Warum bist du in Toronto? Weil aktuell sind ihr ja eigentlich nur im Dachraum unterwegs. Ihr habt zwar 140 Sprachen, aber eure Kunden sind Dachraum. Was machst du denn in Toronto?
Das ist richtig. Ich habe da einen Austausch mit Wissenschaftlern, die im Bereich menschenzentrierte künstliche Intelligenz arbeiten. Also ich bin sehr, sehr stark an der Uni da unterwegs, treffe verschiedene inspirierende Wissenschaftler, sowohl von Kanada wie auch von Amerika. Und ich treffe auch Investoren, die spannend wären für unsere nächste Runde, die wir closen wollen, wo uns vielleicht dann auch in Zukunft die Möglichkeit geben, noch weiter zu expandieren als jetzt nur in der Dachregion. Und zusätzlich finde ich es halt auch einfach super gut für mich, jetzt einen Monat lang nur auf Englisch müssen zu arbeiten und auch Präsentationen auf Englisch zu halten und zu pitchen in Englisch, weil ich das immer mehr confident werde, immer selbstsicherer werde, auch in dieser Sprache, was auch ein Thema ist, war für mich, Keynotes zu halten auf Englisch etc. finde ich immer ein bisschen schwieriger als auf Deutsch, weil ich da immer so ein bisschen selber an mir zweifle und das Gefühl habe, hey, kommt das jetzt gut, wenn ich das auf Englisch mache? Und das ist jetzt natürlich super, dass ich einen Monat lang nur Englisch rede, Präsentationen auf Englisch.
Außer in dem Podcast.
Außer in dem Podcast, wieder mal Schweizerdeutsch, genau. Genau. Wo da in Toronto natürlich super ist. Der Perspektivenwechsel ist amigs auch ganz gut. Mein Mann ist immer wieder im Office in der Schweiz beim Team und für mich ist es aber recht gut, habe ich auch die Zeitverschiebung, weil ich so auch mal strategisch kann arbeiten, ohne dass immer von Mitarbeitenden auch etwas kommt, wo ich dann wieder draußen bin aus dem Thema, wo ich eigentlich gerade fokussiert drin sein sollte. So ganz viele verschiedene Sachen, vor allem Investoren, Wissenschaftler, und das hat dann dazu geführt, dass wir es gerade noch ein bisschen verlängert haben, unsere Zeit hier in Toronto.
Schön. Erzähl etwas von der nächsten Runde. Die letzte Runde, Seed-Runde, wie man sie so nennt, gell, in dieser Start-up-Welt. Wie viel ist das gewesen, die letzte?
Das war erst. Wir sind drei Jahre bootstrapped gewesen. Wir sind drei Jahre eigenfinanziert gewesen. Und organisch gewachsen. Und das war die allererste Runde, gewesen, wo wir 4 Millionen eingesammelt haben. Und das wird unsere zweite Runde sein, die A-Runde genau, wo in rund einem Jahr angedenkt ist.
Und was strebt ihr da aktuell an? Oder in welche Grössenordnung soll das gehen, so in einem Jahr? Und gleich auch so aktuell perspektivisch, wie viele Runden sind noch angedenkt? Es ist so langfristig, nicht nur auf der Produktebene, hast du vorhin gesagt, Vision, auf die kommen wir sicher auch noch, sondern eben auch vom Unternehmen her.
Also wir wollen sicher skalieren und das beantwortet wahrscheinlich ein paar Fragen von denen jetzt auch, die ich numerisch könnte beantworten, also sicher ein bisschen mehr einsammeln als in der, also mehr einsammeln, nicht ein bisschen mehr einsammeln als in der letzten Runde. Wir wollen gerne skalieren, international neue Märkte noch angehen. Das braucht Geld, aber auch Ressourcen, die wir aufbauen tun, international. Wie viele Runden jetzt noch angedenkt sind, ist schwierig zu beantworten. Ich finde immer so einen Ausblick auf mehrere Jahre, gerade in der heutigen Zeit, sehr, sehr schwierig. Ich denke meistens ein Jahr weiter, was jetzt die Finanzierungsgeschichte, ein Jahr, zwei Jahre weiter, was die Finanzierungsgeschichten anbelangt. Und Strategie dann ein bisschen langfristiger, obwohl auch da im Moment in der Tech-Umfeld einfach sehr viel passiert und man auch immer ganz schnell wieder muss adaptieren. Also ich kann dir das jetzt nicht rein numerisch beantworten, aber auf jeden Fall sind wir so ein bisschen dran, uns auf die Skalierung am Vorbereiten.
Das klingt doch gut. Ich gehe davon aus, wenn ihr ja jetzt skaliert, dann braucht es zuerst mal so der Product Market Fit, respektive der hat es wahrscheinlich schon gebraucht vor eurer ersten Runde. Sonst hättet ihr in der ersten Runde nicht gerade 4 Millionen gefunden, nehme ich mal an. Was könnt ihr da sagen? Was passiert in einem Unternehmen, das mit eurem Tool arbeitet? Mhm. Weil das kostet ja etwas. Und dann brauche ich ja als Unternehmen, muss ja irgendein Return sein.
Mhm. Ja.
Und je besser der Return, desto einfacher wird das Wachstum in Zukunft, weil desto einfacher kannst du es verkaufen, wenn du schon kannst Zahlen liefern.
Absolut, also das ist so. Ich meine, wir haben eine Reduktion von der Fluktuation um 30%, die wir erzielen oft. Fluktuation heisst, dass Mitarbeiter, die freiwillig das Unternehmen verlassen. 30% ist extrem viel. Und das können wir beweisen, verschiedene Restaurantketten, wo wir zusammenarbeiten oder im Gesundheitswesen. Und da spart das Unternehmen enorm viel Geld. Nur durch das, dass Mitarbeitende bleiben, die man auch behalten will. Oder so eine gewisse Fluktuation ist auch nicht schlecht für das Unternehmen, aber halt in einem Rahmen, der gesund bleibt. Wir können den Arbeitsprozess vereinfachen und auch an kulturellen Themen arbeiten, was die Kundenzufriedenheit dann wieder steigern tut. Gerade wenn die richtigen Skills aufgebaut werden, die richtigen Skills im Unternehmen bleiben, Mitarbeitende, die richtigen Skills haben, dann führt das dazu, dass Kunden zufriedener sind, dass die Aufträge schneller erfüllt werden und auch das können wir in den Daten sehr schön beweisen. Und der Administrationsaufwand im HR nimmt ab. Das heisst, es wird mehr strategische Aufgabe, dass man Daten tut, gut vernetzen, ins Coaching geht, mehr die menschlichen Komponenten, die strategischen Komponenten übernimmt, während dann eigentlich die Administration, das Verschicken, das Auswerten von den Daten vom Tool übernommen wird.
Genau. Aber die 30% Senkung von der Fluktuation, das ist ja nicht einfach durchs Nutzen von dem Tool, mhm. sondern ich muss ja dann nachher mit diesen Daten arbeiten, damit ich eine Fluktuationssenkung erreiche. Oder?
Ja.
Also ich nehme mal an, das reine Brauchen von dem Tool hat noch nicht das Problem gelöst, oder?
Nein, was spannend ist im Non-Desktop-Bereich, ist oft schon das Zuhören mega wichtig. Also dass den Mitarbeitenden zugelost wird, dass sie das Gefühl haben, ich bin in einer Interaktion und meine Daten werden gesehen, ich kann meine Meinung sagen, das hat schon mal einen Impact. Sie wollen gehört werden, also das wissen wir Menschen, wir wollen gehört und gesehen werden mit unserer Meinung und das können wir sehr gut machen, schon mit dem Tool. Und nachher tut halt das Tool Massnahmen vorschlagen, der Teamleiter und auch dem Unternehmen, die psychologisch fundiert sind. Und wenn Teamleiter nachher wie schon vorgeschlagene Massnahmen haben, die sie dann wie können weiterschaffen menschlich und die dann aber auch wieder pflegen und schauen, hey, wie bin ich unterwegs mit diesen Massnahmen, auch wieder im Tool, dann führt das dazu, dass man so die Fluktuation kann senken kann oder einfach auch dazu, dass Mitarbeitende sich besser fühlen im Unternehmen und das Gefühl haben, hey, da kann ich mich wirklich entwickeln und auch in meiner Non-Desktop-Rolle wachsen. Also das, ich würde sagen, es ist nicht nur vom Tool, aber das Tool kann etwas anregen, wo eine Verhaltensänderung daraus resultiert und die Verhaltensänderung führt dann dazu, dass die Fluktuation tendenziell abnimmt.
Aber das, was vorgeschlagen ist, also es ist nicht unbedingt in den meisten Fällen etwas nochmal investitionsintensives. Also, weißt du was, kannst du ein paar konkrete Beispiele nennen?
Ja.
Auch wenn es individuell ist und firmenspezifisch natürlich, aber weißt du, was ist denn so eine Massnahme? Wie muss ich mir das vorstellen?
Ich habe zum Beispiel ein Unternehmen begleitet, dort hat KI vorgeschlagen, hey, bei euch wird nicht gestritten, ihr habt keinen Konflikt in eurem Unternehmen. Und zwar, weil die Mitarbeitenden Angst haben, ihre Meinung zu sagen. Sie haben Angst vor Konflikt. Das Unternehmen, wo es keinen Konflikt gibt, ist überhaupt nicht mehr innovativ. Wenn alle immer nur friedlich sind. Und in Bezug auf eine Sache heisst das entweder, du bist nicht divers aufgestellt. Also du hast nicht verschiedene Meinungen im Team. Alle sind immer gleicher Meinung in Bezug auf das Produkt. Oder das bedeutet, die Leute trauen sich nicht und versuchen immer im Frieden zu bleiben. Konflikte sind nicht per se etwas Schlechtes. Und dann kann ich ihnen vorgeschlagen, hey, ihr solltet mehr darin investieren, dass Menschen sich wohlfühlen, ihre Meinung zu sagen. Und dann hat es wie Workshops gegeben zu diesem Thema, 2, 3 und auch online, so eine Kampagne, wo es darum gegangen ist, hey, Konflikte sind nicht immer etwas Schlechtes. Und wie können wir Konflikte und unsere Meinung so leben, dass wir uns gegenseitig nicht angreifen im Alltag. Und das ist ein ganz spannendes Beispiel, das eben zeigt, wie ein psychologisch tiefes Tool auch geht. Wir sagen nicht einfach, habt ihr Konflikte im Unternehmen? Ja, nein. Okay, ihr habt keinen Konflikt. Super. Ihr seid über einem Benchmark, sondern wir schauen, wie an, hey, welche Art von Konflikt liegt vor? Was bedeutet das jetzt für eure Massnahmen? Was könntet ihr als Unternehmen machen? Und die Mitarbeiter haben sich nachher viel wohler gefühlt mit einer Kultur, wo sie das Gefühl haben, ich darf auch mal meine Meinung sagen in Bezug auf ein sachliches Thema. Und das persönlich wird.
Die Podcast-Folge wird unterstützt von Microlino. Du suchst nach einer innovativen und nachhaltigen Möglichkeit, dich fortzubewegen, dann ist der Microlino genau richtig für dich.
Seine Vorteile sind riesig. 60% weniger Energieverbrauch bei Herstellung und Betrieb. Reichweite bis 230 km, Laden an einer normalen Steckdose, Höchstgeschwindigkeit von 90 km/h, ein Kofferraumvolumen von 230 Liter, einfach das perfekte Auto für den Alltag. Aber am wichtigsten, wenn du jetzt ein Microlino fährst, dann fällst du auf. Dein Unternehmenslogo wird gesehen. Und als Hörerin vom Podcast profitierst du auch ohne grossen Fuhrpark von 4% Nachlass aufs Fahrzeug inklusive Werksoptionen sowie 15% auf alles weitere Zubehör. Also konfiguriere jetzt dein Microlino mit dem Link in den Shownotes und platziere dann deine Bestellung per Mail an info@microlino-car.com mit dem Codewort «Mach dein Ding».
Also in dem Fall eben etwas, wo vielleicht im Nachgang also mal Workshops oder...
Genau.
Vorträge oder so Sachen anregt, aber jetzt nichts, wo, keine Ahnung, in der Tendenz mega kostenintensiv wäre.
In der Tendenz weniger, es sind mehr so die, wir nennen das affektive und normative Komponenten, die emotionalen und auf Normen bezogenen Komponenten, die dann gestärkt werden, also mehr die psychologischen Themen. Es gibt schon mal, oder ich sage wie, es gibt schon mal, dass der Bonus oder der Lohn zum Beispiel angesprochen wird. Und dann geht es einfach darum, oder wir nennen das wie einen Hygienefaktor, ist das WC super im Restaurant? Ich gehe ins Restaurant, werde gut bedient, gehe aufs WC, das ist dreckig, das ist mein Lohn und der Bonus. Und wenn das WC dreckig ist, sollte man es unbedingt sauber halten, weil sonst kommen die Leute nie mehr in das Restaurant. Nur wenn das WC sauber ist, fällt es niemandem auf. Also es ist nicht das Thema, warum ich in das Restaurant reingehe, aber es kann durchaus ein Thema sein, warum ich nicht mehr komme. Und das ist der Lohn und der Bonus, das sind Hygienefaktoren und es kann schon sein, dass die mal angesprochen werden und dass die wirklich, dass das WC wirklich dreckig ist und muss gereinigt werden. Und dann kann es natürlich schon sein, dass es kostenintensiver ist oder dass man mal muss schauen, hey, entspricht das noch am Marktwert, was wir da machen. Aber das ist eher selten der Fall oder zumindest sehr, sehr selten der Fall in den Unternehmen, die wir jetzt begleiten. Ich glaube, einmal vorkommen. Genau.
Ja, wahrscheinlich, wenn Unternehmen bereit sind, in so ein Tool zu investieren, genau. Dann sind ihnen Mitarbeitende per se, nehme ich an, irgendwo wichtig. Also sind es wahrscheinlich jetzt nicht gerade die, die bis jetzt schon die schlechtesten Arbeitsbedingungen haben.
Nein, in der Regel ist es wie aufbauend und sie sind schon recht innovativ unterwegs. Es sind auch HR-Abteilungen, die sehr viel machen und strategisch denken, mit Daten arbeiten. Also ja, natürlich ein Unternehmen, das nicht interessiert, wie die Mitarbeiterdaten aussehen, was ein bisschen schlecht ist, auch für CFOs, weil das der grösste Kostenpunkt im Unternehmen ist. Und wenn man keine Daten hat, betreffend dem grössten Kostenpunkt im Unternehmen, ist es einfach auch ökonomisch gesehen nicht so die strategisch beste Entscheidung. Aber wenn ein Unternehmen wirklich findet, hey, nein, die müssen einfach funktionieren, die Fluktuation ist mir eigentlich egal, dann ist sicher nicht das erste Unternehmen, das Floyd lizenziert, ja.
Kannst du etwas vom Pricing erzählen?
Ja, wir haben ein Lizenzmodell, wie halt sehr viel SaaS-Tool, obwohl es bei uns mehr so ein Coach ist. Wir würden das jetzt weniger als SaaS-Tool bezeichnen. Es fängt bei 4 Franken im Monat pro Mitarbeiter an. Und je nachdem, was für Modul das man lizenziert, ob man jetzt noch Personalentwicklung macht oder Skill-Management, wird es dann ein bisschen teurer.
Ja, aber also völlig im Rahmen mit 4 Franken pro Monat pro Mitarbeitenden im Vergleich eben zu dem, was er kostet, dann ist relativ schnell wahrscheinlich ein Return on Invest.
Ja, wir haben einen guten Return on Invest. Genau, wo wir jetzt mittlerweile auch schön, oder jetzt, wo wir schon 4 Jahre online sind mit dem Tool, können wir dann natürlich mittlerweile auch sehr schön beweisen und zeigen und oder Kunden geben Referenzen und sagen, wie der sich bei ihnen zeigt.
Du hast vorher erzählt, dein Mann ist Familienunternehmen oder ist in einem Familienunternehmen gross geworden und ihr habt dann zusammen das Unternehmen schon gehabt vor Flowit und aus dem Need raus, dort ist Flowit entstanden.
Genau.
Und auch das habt ihr dann zuerst 3 Jahre bootstrapped und nachher Investoren reingenommen.
Ja.
Und dann eben nicht einfach so ein paar kleinere, sondern doch gerade schon 4 Millionen. Was verändert sich als Unternehmerin in dem Moment? Wie verändert sich vielleicht das Arbeiten von vorher jahrelang Familienunternehmen und auch Verantwortung und Mitarbeitende, aber so wenigstens auf der Eigentümerseite ist man allein und hat nicht noch Investoren, die Druck machen. Wie hat sich das verändert?
Also ganz ehrlich, hat sich für mich nicht viel verändert, weil ich halt wenn ich etwas mache, recht leistungsorientiert oft unterwegs bin. Also ich will es dann wie, ich will dann wie Ziele erreichen. Und wenn ich Ziele nicht erreiche, dann bin ich auch mir gegenüber recht kritisch und denke, wo müssen wir noch Hebel drehen, was läuft noch nicht gut und will so intrinsisch motiviert, will ich, dass etwas funktioniert. Von dem her, vom Druck her, habe ich jetzt nicht, das ist für mich wie nicht anders, wenn ein Investor da sitzt und auf Zahlen drückt, dann habe ich nicht ein anderes Gefühl, als ich vorher schon in mir rein gehabt habe. Also das ist wie vom Naturell her, wie mein Mann und ich auch funktionieren, hat sich von dem her nicht etwas verändert für uns. Ich habe das Gefühl, es kann auch eine Chance sein, zum Professionalisieren, zum gewisse Sachen nochmal kritisch extern reflektieren lassen und anschauen, was ich an den Investoren sehr schätze. Manchmal fehlt ihnen das ganze Bild. Oder sie haben halt wie so eine Sicht von, also so eine Metaperspektive, wie es auch war für mich als Beraterin, als Psychologin. Man schaut auf ein Unternehmen und sieht nur Teilaspekte und hat das Gefühl, man weiss, wie es funktioniert. Das kann manchmal auch ein bisschen anstrengend sein, wenn man wie das Gefühl hat, man sieht nicht, was das wirklich bedeutet nachher oder wenn man es dann wirklich operativ ausführt. Und gleichzeitig ist das aber auch wieder enorm wertvoll, weil man mit ihnen wie immer wieder auf die Metaperspektive kann fliegen kann und auch sieht, wie wird das Unternehmen extern wahrgenommen, wenn du jetzt wirklich alle halbe Jahr in einer Verwaltungsratssitzung mal drauf schaust. Wir sind jetzt seit einem Jahr mit unseren Investoren unterwegs, haben sehr partnerschaftliche, gute Beziehung zu unseren Investoren, die sehr professionell ist. Von dem her hat sich für mich als Unternehmerin jetzt meine Welt nicht 180 Grad dreht, nachdem die Investoren gekommen sind. Es hat wie nochmal externe Stakeholder, die ihre Meinungen einbringen, die ihre Ziele haben mit uns, ihre finanziellen Ziele haben mit uns. Und das muss ich sagen, das sind nicht unsere Freunde, die haben finanzielle Ziele mit uns. Wir sind Partner und wollen zusammen etwas erreichen. Und ich glaube, da machen viele Gründer so ein bisschen den Fehler, wenn sie das anders betrachten. Wir haben eine geschäftliche Partnerschaft. Und wollen zusammen Ziele erreichen. Und das spürt man und so agieren wir miteinander. Es hat sich für mich nicht viel verändert. Ich bin in meiner Rolle auch immer noch sehr frei im Denken, komme Input über von extern, wie man gewisse Sachen justieren können. Nicht im Negativen, wie das jetzt andere erlebt haben, in meinem Fall. Genau.
Du hast etwas Spannendes angesprochen, nämlich eben so die halbjährlichen Verwaltungsratssitzungen oder eben die mal wieder zurückkommen in die Meta-Ebene. Jetzt ist ja manchmal noch schwierig, eben so, es gibt die Unterscheidung, wo man sagt, im Unternehmen arbeiten und am Unternehmen arbeiten. Genau. Und eben, man sollte probieren, mehr am Unternehmen zu arbeiten in der Tendenz und weniger im Unternehmen arbeiten. Aber wenn man dann so im Unternehmen arbeitet, eben, völlig operativ in dem täglichen Job, gibt es ja Probleme, die halt einfach Probleme sind, die da sind, wo man mega den Fokus drauf legen kann. Wie fest merkst du das durch die externe Begleitung, dass du so vielleicht manchmal kleine Probleme zu viel Aufmerksamkeit gibst? Merkst du das? Ist das etwas, was du feststellst? Oder ist es genau das Gegenteil, dass du sagst, ja nein, der Weise oder der Verwaltungsrat hat das quasi das Gefühl, aber deine Erfahrung ist umso mehr, dass man genau dort eben auch muss anschauen muss und sonst funktioniert es nicht.
Als Unternehmerin rede ich jetzt und nicht mit der Investorenbrille. Es ist mega wichtig, Balance zu halten zwischen diesen zwei Welten. Gerade bei einer Grösse, die wir haben mit 38 Mitarbeitenden, das sind noch nicht hunderte Mitarbeitende und das sind noch nicht bei uns oder jetzt in unserem jetzigen Stadium sind das noch nicht tausende Kunden. Das heisst, wir müssen wie eine gute Balance halten zwischen Details anschauen und operativ dabei sein und das Team führen und befähigen und aufbauen, oder so, dass wir nachher für die Skalierung ready sind. Und gleichzeitig immer wieder auf die Meta-Ebene kommen, was wir jetzt immer mehr machen und Strategie weiterentwickeln und auch den Step-Back machen und daraus rauskommen. Die Investoren ihre Rollen ist uns immer wieder auch rauszunehmen und Zahlen basiert zu schauen, wo stimmen wir und wo gehen wir hin, was sehr gut ist und auch challengen. Von extern challenged werden ist immer gut. Dann schauen wir nochmal auf die eigenen Zahlen, reflektiert sich nochmal, man kann vielleicht auch zum Schluss kommen, nein, das ist so jetzt einfach richtig, wir können gerade nicht anders, wir müssen das jetzt gerade so machen. Ich finde es generell schwierig in dieser Wachstumsphase, wenn man von Anfang an dabei war. Es ist halt wie so ein bisschen sein Baby, es ist so sein eigenes Unternehmen, sich immer mehr rauszunehmen und zu schauen, dass man nicht mehr überall zu tief drin ist. Das fällt vielen Gründerinnen und Gründern sehr schwer, der Schritt. Ich habe das Gefühl, es gelingt uns gerade sehr gut und ich glaube, gerade so Sachen wie jetzt, dass ich einen Monat in Toronto bin und Zeitverschiebung noch habe und strategisch am Unternehmen arbeiten und in dieser Zeit, wo mein Team nicht arbeitet, unglaublich viel Zeit hat, um auch fokussiert an strategischen Themen zu arbeiten, sind extrem wertvoll, weil es wie Raum geben dafür, dass ich zwar halbtags operativ da bin, aber halbtags halt wirklich Themen kann machen, ganz in Ruhe, wo es darum geht, am Unternehmen zu arbeiten und nicht im Unternehmen zu arbeiten. Aber ich würde sagen, es wäre gefährlich, wenn ich mich jetzt ganz rausnehme. Und es wäre gefährlich, wenn die Gründer zu dem, in der Zeit, wo wir jetzt sind, schon würden anfangen zu sagen, hey, wir arbeiten nur noch an der Strategie und machen nichts mehr operativ. Das wäre nicht mehr ganz so down to earth und könnte auch recht schief gehen, weil man schon noch muss den Puls recht nahe am operativen Tagesgeschäft haben in unserem Stadion.
Aber du denkst eben, es ist so ein fließender Übergang, von am Anfang ist es eigentlich nur im Unternehmen, fast.
Ja.
Und am Unternehmen ist eine Ausnahme.
Es ist beides.
Also so,
ja.
Ja. So. Und dann ist es immer mehr, eigentlich ein bisschen weniger im Unternehmen und mehr am Unternehmen. Weil ja, ich meine, es ist ja irgendwo durch logisch, wenn man den grossen Sprung macht und sich das überlegt, wenn man das will, es ist mir mega wichtig zu sagen, dass es überhaupt nicht von jedem Unternehmen das Ziel sein oder muss Ziel sein, tausende Mitarbeiter zu haben, sondern als Unternehmer oder Unternehmerin finde ich es mega wichtig, dass man sich überlegt, was möchte ich eigentlich und wie soll mein Unternehmen aussehen, wie gross soll das sein, wie viele Mitarbeiter die möchte ich überhaupt und sein Unternehmen dann so aufbaut, dass es eben zu einem passt, finde ich mega wichtig.
Mega.
Aber wenn man den grossen Sprung macht, ist ja logisch, ein Unternehmer mit 1'000, 2'000, 10'000 Mitarbeitenden, der kann sich auch nicht um jedes Problem, das es in dem Unternehmen gibt,
Nein.
persönlich kümmern. Es ist gar nicht möglich.
Nein, es ist gar nicht möglich und auch nicht gesund.
Aber ich glaube, man hat als Unternehmer so eine Tendenz dazu, gleich sich viel zu lang um all die Probleme zu kümmern, wo man eigentlich schon nicht mehr sollte. Und so, dass gleich das loslassen und jemand anderem das Problem kümmern lassen und halt mit der Entscheidung, die der dann trifft oder die dann trifft, klarzukommen, fällt schwer. Hast du da Tipps für das, auch aus der psychologischen Seite? Wie kann man das machen? Ja. So, du bringst gerade verschiedene Aspekte
zusammen. Ja, ja. Hey, ich muss mich selber auch immer, also wir haben als Co-Gründer, haben wir da so eine Regel untereinander, dass wir uns das offen sagen. Also wenn wir das Gefühl haben, jemand verzettelt sich. Wir haben einmal in der Woche haben wir eine Founders-Sitzung, wo wir uns nur zu vierten treffen und wir vertrauen uns halt mittlerweile auch stark, kennen uns gut. Und wenn wir das Gefühl haben, jemand verzettelt sich, dann heisst es wie, hey, du solltest die Aufgabe gar nicht machen. Schau, mach einen Schritt zurück. Ich verstehe dich mega fest, wie du dich gerade fühlst, aber mach einen Schritt zurück und geh in die Richtung. Und wenn jemand von uns gerade reinkommt, dann haben wir wie das Vertrauen, dass wir uns das gegenseitig können sagen können. So finde ich Peers recht wichtig. Also Leute, die das Gleiche erleben und nachher dich wie können coachen in gewissen Momenten und dir sagen, hey, jetzt zurück, das ist jetzt nicht gerade der richtige Weg. Leute, die du auch vertraust als Unternehmer. Das können andere Unternehmer sein oder Unternehmerinnen, die Unternehmen führen, die so ein bisschen die gleichen Ziele haben wie diese Unternehmen. Weil es ist dann auch ein bisschen schwierig, wenn jemand wie es zwei Frauenunternehmen hat und wie sagt, also es ist dann wie nicht das Gleiche, oder? Es ist nicht das Gleiche, was man da erlebt jeden Tag. Also du musst wie ein Peer finden, wo dich da auch ein bisschen coachen kann. Was ich Mühe habe, ist mich coachen lassen von Menschen, die noch nie Unternehmer gewesen sind oder das noch nie erlebt haben oder den Druck noch nie erlebt haben. Vielleicht dann wie, es ist wie so mit Kind, oder? Du hast auch Kind, wenn jemand will kommen, mir erzählen, wie es ist mit Kind und was man alles erlebt, aber selber die Erfahrung noch nie gemacht hat. Ist für mich ganz schwierig, das anzunehmen. Ist jetzt mehr etwas Persönliches. Aber sonst finde ich Coaching sehr wertvoll von Peers, die das Gleiche erleben und die dich auch immer wieder rausholen können. Und das besser können als bei sich selber, oder? Und so kann man sich gegenseitig helfen. Gleichzeitig hilft mir manchmal auch eine gewisse räumliche Distanz. Sobald ich im Büro bin, bin ich voll drin. Also ich habe ja keinen eigenen Büroplatz. Also sitze ich mitten im Team und ich höre alles. Und sobald ich alles höre, bin ich überall wieder drin. Das heisst, ich muss mich manchmal bewusst auch räumlich trennen oder räumlich rausnehmen, wenn ich weiss, ich brauche jetzt den Fokus und darf nicht zu fest drin sitzen. Und ich habe auch müssen lernen, bei Kundenprojekten, oder ich habe am Anfang jedes Kundenprojekt selber geleitet, ich habe mit jedem Kunden selber Kontakt gehabt. Und ich habe müssen lernen, das darf ich auch nicht mehr. Also ich muss das auch unserem Customer Success Team überlassen. Und ich darf schon noch Beziehung zu den Kunden pflegen und schauen, wo stehen die gerade und eben rein strategisch mit den Kunden zusammenarbeiten. Aber ich sollte nicht mehr operativ in die Projektführung gehen oder sagen, wie das Projekt geführt werden soll. Und da muss ich mich immer wieder selber an die Nase nehmen und einen Schritt zurück machen und das auch den Kunden kommunizieren. Und wir sagen, du, meine Rolle ist jetzt eine andere. Ihr könnt mich reinholen für die und die Themen, aber ich bin jetzt nicht mehr bei jeder Sitzung dabei oder ich bin nicht mehr immer die erste Ansprechperson. Genau, das sind so ein bisschen die Sachen, die ich im Moment gerade lerne.
Ist das nicht auch mega wichtig fürs Team? Also das ist ja eigentlich etwas, was ihr genau befragt.
Absolut, mega wichtig oder? Fürs Team. Ja.
Dass ja die, die jetzt zum Beispiel in dem Customer Success arbeiten, dann auch das Vertrauen spüren.
Absolut.
Und nicht das Gefühl haben, Mann, jetzt haben wir eigentlich alles und wir könnten dir alles, aber jedes Mal hat sie das Gefühl, sie muss wieder dazukommen.
Ja, ja.
Also weißt du,
ja,
und du meinst es eigentlich gut, ja, ja,
aber da musst du wirklich als Unternehmerin und als Gründerin immer wieder zurücknehmen und auch lernen, was habe ich, oder wir haben jetzt Rollen im Unternehmen. Wir haben Rollen, jeder hat seine Rolle und ich habe meine Rollen im Unternehmen und ich bin nicht Gründerin, wenn ich am Morgen komme, sondern ich habe eine Rolle, die ich im Unternehmen habe. Und das sage ich mir jetzt auch immer wieder selber, wenn ich am Morgen komme, hey, was ist meine Rolle? Wie tue ich die Rolle auskleiden, mit welchen Aufgaben? Was ist nicht mehr meine Rolle? Und wo lasse ich meine Finger davon weg? Das heisst, dass ich dann auch Teamleiter frage, bevor ich mit ihrem Team etwas bespreche und frage, du, ist das in deinem Sinn, dass ich jetzt auf das Team zugehe oder haben da ganz etwas anderes angedacht und nicht einfach gerade auf Teammitglieder zugegangen. Wenn Teammitglieder immer noch das Gefühl haben, sie müssen direkt auf mich zugehen, dass ich zuerst frage, hast du mit der Teamleitung geredet, bevor du jetzt auf mich zukommst? Weil ich bin nicht Teamleiterin oder ich bin nicht mehr verantwortlich dafür, wer in diesem Team bleibt, wie das Team wie das aufgebaut wird, das ist nicht mehr meine Verantwortung, nicht mehr meine Rolle. Und ich glaube, das mache ich im Moment sehr gut. Jetzt auch mit dem Kanada. Also ich habe wirklich einen Schritt zurückgenommen, gebe sehr viel Vertrauen als Team ab und versuche eher strategisch im Hintergrund zu wirken oder auch mit Fragen. Habe aber natürlich auch ein mega starkes Team. Wir haben ein mega cooles Team. Wir haben Leute, die wirklich mitdenken. Wo ich würde behaupten, machen ganz viele Sachen viel besser, als ich sie überhaupt je würde können. Oder wir haben eine super Produktmanagerin, die von Personio zu uns gewechselt ist, die zu London arbeitet. Das wäre auch ganz komisch, wenn ich ihr würde reinreden. Die weiss viel besser, was sie macht und bringt das qualitativ auf ein ganz anderes Niveau. Das heisst, sie holt mich mehr rein, wenn sie mich braucht für irgendeine Expertise oder für die Strategie. Und sie weiss schon, wenn sie mich braucht und kommt dann auf mich zu. Und genauso im Customer Success Marketing Team haben wir starke
Aber das Leute, kannst die ja, selber denken. Das merkst du ja erst dann, wenn sie das machen lässt.
Ja. Auf jeden Fall. Und darum würde ich jedem empfehlen, lasst euer Team machen, sucht die richtigen Menschen, die zu euch passen. Und ich meine damit nicht nur von den Skills her, sondern auch ins Team passen. Und dann muss man machen lassen und ist mehr ein Coach, der da ist, wenn es gebraucht wird und Input gibt, aber nicht mehr sollte operativ sich zu fest einmischen.
Du kommst von dieser arbeitspsychologischen Seite. Mhm. Du hast gesagt, die Leute müssen zu dir passen oder auch ins Team passen. Und gleichzeitig hast du ein bisschen vorher im Gespräch gesagt, wenn du zum Beispiel nicht strittisch, hast du zu wenig Diversität und zu wenig vielleicht verschiedene Denkweisen im Team. Wo ist da der Sweet Spot? Wo muss man sich da finden? Also, ich glaube, wenn du Leute suchst, dann tendenziell sind dann die Ersten, die dir auch sympathisch sind und von den Werten und allem passen, ähnliche Leute wie du.
Ja, und da musst du mega aufpassen. Also ich sehe viele Startups, die genau so funktionieren. Oder? Dann laufst du hin und alle sehen gleich aus und alles sind Buddies und man ist mega gut miteinander. Das ist bei uns überhaupt nicht so. Also wir achten mega auf Diversität und Diversität bedeutet Konflikt. Und zu uns passen kann heissen, dass wir eine andere Person reinnehmen, die uns auf eine andere Art challenged. Passen heisst für mich nicht, das ist eine Person, das heisst nicht unbedingt, das ist eine Person, die ich in meinen Kollegenkreis nehmen würde. Oder wo von der Persönlichkeit her total zu uns passt, sondern wir schauen sehr darauf, was für Skills bringt sie mit, was für eine Erfahrung und ergänzt sie unser Team. Also nicht passt sie zu uns im Sinn von, haben wir die gleiche Persönlichkeit, ziehen wir genau das Gleiche an, was wir schon haben, sondern mehr im Sinn von, passt es von der Grundwert her, wir haben gewisse Grundwerte, die müssen schon übereinpassen, und passt es von den Skills und von dem, was die Person mitbringt, sodass wir zusammen als Sportteam, wir sehen uns mehr so als Team oder auf dem Feld, oder zusammen ein Spiel gewinnen, dass wir zusammen können, in den richtigen Funktionen bestehen. Und der Goalie ist vielleicht eine leicht andere Person als der Stürmer. Aber beide sind wichtig für das Unternehmen. Und vielleicht streiten sie manchmal auch, weil ihre Themen andere sind. Und trotzdem ist jeder wertvoll. Und Grundwert haben sie trotzdem als Team in sich. Wir wollen zusammen das Spiel gewinnen. Und für das braucht es unbedingt gleiche Persönlichkeiten, aber passend im Sinn von passend fürs Team, damit wir vorwärts kommen. Macht das Sinn?
Oder ist Macht mega Sinn.
Ja.
Nein, ich glaube, es ist einfach auch wieder eine Frage wirklich auch von der persönlichen Präferenz von dir als Unternehmerin oder als Unternehmer. Mhm. Alles kommt ja mit Konsequenzen.
Absolut. Und
mit denen muss ich dann können umgehen.
Ja.
Aber wenn man sich wirklich überlegt, hey, wie will ich das? Und da gibt es auch nicht richtig oder falsch.
Nein.
Es kann auch sein, dass du sagst, ich will mein Unternehmen und ich kann ja auswählen. Und ich will eigentlich, dass ich gefühlt jeden Tag mit meinen besten Kollegen zusammenarbeite und sich das so anfühlt. Mhm. Und dann kannst du deine Leute so aussuchen, wie das, dass das funktioniert.
Absolut.
Es kommt halt irgendwo mit Konsequenzen und vielleicht merkst du dann irgendwo, ihr steht an, weil ihr eben alle zugleich sind, weil es die Challenges nicht gibt und vielleicht wird es dann nicht ein riesen Unternehmen. Aber das muss es auch gar nicht.
Muss auch gar nicht.
Und ich denke, in eurem Fall eben, ist es wahrscheinlich mit diesen Zielen und mit den Investoren und mit dort, wo ihr herwollt, nötig, dass du einfach sagst, es müssen nicht meine Kollegen sein, sondern es müssen die Leute sein, die das Unternehmen am meisten vorwärts bringen.
Und ja. Und wir sind, oder natürlich entstehen, und das ist auch mega schön, wir sind Kollegen und wir gehen zusammen trinken und wir lachen. Wir haben die lustigsten Team-Retreats, wo wir wirklich Tränen lachen zusammen, weil wir uns so gut verstehen. Vielleicht auch, weil wir manchmal so verschieden sind. Also so die emotionale Komponente ist bei uns, du musst dir wirklich vorstellen, wie so ein Sportteam. Du bist ja, also wir sind Kollegen miteinander. Aber in diesem Sportteam hast du auch mega verschiedene Charaktere und zum Teil sehr starke Charaktere. Sehr unterschiedliche, sehr starke Charaktere. Das kann schon mal aufeinander klappen. Und das braucht einfach auch, das braucht sehr viel Coaching, sehr viel Begleitung, sehr viel Geduld und die gleichen Grundwerte, oder? Die ich vorher angesprochen habe. Wir wollen ja alle das Beste für das Unternehmen. Wir wollen zusammen wachsen. Wir wollen niemandem etwas Böses in diesem Team. Wir wollen, dass jeder seine Ressourcen optimal einbringen kann. Und wir wollen es lustig und gut haben miteinander und miteinander wachsen. So ist es ja nicht. Es ist nicht so, dass wir sagen, ey, wir sind Roboter, die morgen kommen. Es ist egal, Hauptsache du hast deine Skills, dann können wir auch mit Robotern arbeiten. Überhaupt nicht. Ich sage nur, oder das ist vielleicht auch ein bisschen meine Art. Ich glaube einfach ganz, ganz fest, dass die verschiedenen Perspektiven, auch wenn sie Reibung erzeugen, Wachstum bedeutet. Und Wachstum und Lernen ist für mich etwas ganz, ganz Wichtiges in meinem Leben. Ich will wachsen, ich will lernen, ich will gerne weiterkommen. Und das versuchen wir auch als Unternehmen auszustrahlen. Genau.
Perfekt. Wir sind bei der letzten Frage, aber die ist ganz, ganz wichtig. Nämlich, du hast so viel mitgemacht von KMU, jetzt von Start-up, in der Wachstumsphase, jetzt dann eben in der Scale-Up-Phase. Was sind deine drei grössten Tipps für Unternehmerinnen und Unternehmer, die ihr eigenes Ding machen
wollen? Meine drei wichtigsten Tipps. Schaff für eine Vision und an etwas, wo du wirklich daran glaubst. Das ist wirklich immer einer der wichtigsten Tipps von mir. Ich finde es auch schön, für etwas zu arbeiten, wo du das Gefühl hast, dass du etwas erreichst mit dem Produkt und du Passion hast für das Produkt, das du machst. Ich finde, sonst ist der Weg extrem anstrengend. Weil es geht Aufs und Abs. Du hast Themen mit Mitarbeitenden, mit Investoren. Und wenn das nicht in dir rein hast, oder den Glauben an das Produkt und das, was du machst, dann wird es einfach mega anstrengend und mega ein schwerer Weg, vor allem der Investorenweg. Das Zweite, denk nicht, jeder Tag ist einfach und es braucht keine Resilienz. Es sieht von außen immer alles einfach aus und es sieht leicht aus und lässig und jetzt sind sie wieder auf Reisen und auf dieser Bühne und es wirkt immer alles sehr glamourös und einfach, aber es hat auch Zeiten, wo man sehr viel Resilienz braucht und wieder muss aufstehen. Gib dann nicht auf. der Weg ist nicht so, sondern ist mehr ein bisschen so. Und es geht dann aufwärts. Also wenn du gerade in einem Tief drin bist, versuche selber wieder das Positive zu sehen und dich rauszuholen und resilient weiterzuglaufen. Und plötzlich kommen wieder die positiven Momente und es geht wieder aufwärts. Und schaff dir Raum mit Menschen um dich herum, wo dich stärken. Das heisst nicht, dass sie immer gleicher Meinung sein müssen wie du, aber Menschen, die du vertraust, die das Beste für dich wollen und die dich wieder aufbauen und wieder auf die Straße bringen, wenn du vielleicht gerade nicht siehst, wie du links und rechts willst gehen. Und das sind für mich die wichtigsten Sachen. Also Menschen, die du zusammen schaffst, das Vertrauen in dich, Resilienz, genau. Und der Glauben an die Vision.
Perfekt. Dem ist nichts hinzuzufügen. Danke vielmals, Yasemin, bist du da gewesen. Geniess deine Zeit noch in Toronto. Merci. Und ganz viel Erfolg auch weiterhin mit Flowit.
Danke, Nico, für deine Zeit.
Tschüss, ciao, ciao. Ciao.